Ja, mein Thema ist gar nicht so abwegig, wenn wir eben auch an Klagelieder denken oder an Klagesituationen oder an Herausforderungen des Lebens. Ich möchte heute Fortsetzung machen mit dem Thema, das ich vor etwa 2 Monaten begonnen habe im März, das einen zweiten Teil hat, den ich heute nun mit euch behandeln möchte. Ich nenne diese beiden Predigten der göttliche Notfallkoffer. Und es waren vermutlich damals nicht alle da und wissen vielleicht im ersten Moment nicht, was ich meine. Wir alle wissen es, dass es im Leben auch sehr herausfordernde Situationen gibt, sagte ich vorhin. Und zwar Situationen, die zum Teil so schlimm sind, dass wir sie als Notfall betrachten müssen und bezeichnen müssen. Und so wie ein Notfallkoffer eines Arztes oder ein Erste-Hilfe-Kasten dann in Aktion kommen muss und eingesetzt werden muss, wenn wirklich Notfall da ist, wenn das Leben in Gefahr ist, wenn schnelle erste Hilfe geleistet werden muss, dann ist das oft auch in unserem Leben so. Es gibt geistliche, seelische, körperliche, situationsbezogene Herausforderungen und Notfälle, mit denen wir zu kämpfen haben und Situationen, wo manchmal unser Glaube wirklich durchgeschüttelt wird, wo wir, wie man so sagt, nicht mehr wissen, was oben und unten ist, wo uns quasi der Boden unter den Füßen scheinbar weggerissen wird, wo wir glaubensmäßig vielleicht in Zweifel kommen oder wo mehr Fragen da sind als Antworten, wo wir durchgebeutelt sind und meinen, fast zu ertrinken. Ich will das jetzt nicht weiter umschreiben. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich meine. Und gerade in solchen Situationen, vielleicht wo wir auch von Menschen bedrängt sind, wo wir von Feinden bedrängt sind, ganz zu schweigen von Kriegssituationen wie jetzt in der Ukraine, wo auch Christen mit betroffen sind, wo vielleicht auch Christen sogar an die Front gehen müssen, um zu kämpfen. Hoffentlich schießen nicht Christen auf Christen. Das wäre das Schlimmste, was es geben kann. Aber Gott bewahre. In solchen Situationen brauchen wir einen Notfallkoffer, einen göttlichen, geistlichen Notfallkoffer, weil dann unsere Gedanken, unsere Gefühle oft so verrückt spielen, dass wir nicht mehr wissen, woran können wir uns jetzt noch halten. Da sind jetzt nicht große biblische Themen über Gemeindebau und Finanzen, wie ich es letztes Mal gesagt habe, oder sonst was aktuell. Die brauchen wir in der Situation nicht. Wir brauchen Dinge, die einem geistlichen Notfallkoffer entsprechen. Und ich denke, gerade weil wir auch nicht wissen, was auf uns zukommen wird, mal ganz abgesehen von der Weltsituation, aber auch im Blick auf persönliche Nöte, die der eine mehr, der andere weniger erleiden muss, ist es sehr gut, dass wir diese Dinge zur Hand haben, so wie man einen Erste-Hilfe-Kasten zur Hand haben muss, um dann schnell Hilfe zu holen. Und darum ist es gut, dass wir uns diese Dinge bewusst machen. Erst recht, weil die Bibel darum bemüht ist, uns das zu zeigen. Und es sind ja eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, die absoluten Grundlagen unseres Glaubens, unseres geistlichen Lebens. Es sind die Säulen, auf die sich unser geistliches Leben stützt. Und wenn die ins Wanken kommen, dann ist es nicht gut. Und je fester wir diese Säulen machen, beziehungsweise diese Säulen kennen, umso besser. Und darum ist es, war es mir ein Anliegen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich sagte schon letztes Mal, wenn einer in der Bibel weiß, was Notfallsituationen sind, wenn einer weiß, was Kämpfe sind, wenn einer weiß, was Feinde sind, wenn einer weiß, was Flucht bedeutet, und Ängste und Zweifel und Kämpfe unterschiedlicher Art, dann ist es David. Und Gott sei Dank hat er uns eine ganze Menge Psalmen hinterlassen, die durch nichts zu ersetzen sind in der Bibel und die uns so viel Mut zusprechen können und uns auch so deutlich auf das Wesentliche hinweisen, beziehungsweise auch prophetisch sind für uns als neutestamentliche Christen, dass es sich absolut lohnt, immer wieder die Psalmen zur Hand zu nehmen, sie zu lesen, sie zu verinnerlichen. Und die ersten 6 Verse aus einem dieser Psalmen habe ich letztes Mal schon gelesen, die möchte ich jetzt wieder lesen, auch wenn es empfehlenswert wäre, den ganzen Psalm dann zu Hause zu lesen, gerade weil er ja aus so einer Zeit heraus geschrieben wurde. Aber wir belassen es jetzt mal bei den ersten 6 Versen. Und aus diesen ersten 6 Versen habe ich letztes Mal über 3 Dinge gesprochen und möchte heute noch einige andere hinzufügen im Blick auf die Dinge, die wir in unserem geistlichen Notfallkoffer sozusagen haben müssen und sie zur Hand nehmen müssen im Bedarfsfall. Ich lese aus Psalm 27, die Verse 1 bis 6. Viele von uns kennen zumindest Teile oder einzelne Verse dieses Psalmes, aber am besten ist es, ihn auswendig zu lernen, wer das kann. Auswendig zu lernen, oder Bibeltexte auswendig zu lernen, ist grundsätzlich eine gute Sache. Gerade für Notfallsituationen, fällt mir jetzt gerade so ein. Wir mussten in der Bibelschule sehr viel auswendig lernen. Und das war wirklich mit Absicht, nicht um uns zu plagen, sondern im Gegenteil, um uns geistliche Werte, Bibelverse, Bibelabschnitte einzuprägen, die uns dann in schweren Situationen einfallen. Und wenn in der Bibel steht, der Heilige Geist wird uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat, dann ist es gut, solche Texte auch auswendig zu können. Also nur als Fleißaufgabe, wer das machen will. Psalm 27, die Verse 1 bis 6. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Soweit Gottes Wort. Schon die Spannung in diesen 6 Versen, die eben mit diesem größten, wie es auch Harald sagte, enden: Ich will singen und spielen dem Herrn angesichts von Feinden, angesichts von Übeltätern, von einem Heer, das sich gegen ihn lagert, von Widersachen, von Krieg, von Unheil und wieder von Feinden im letzten Vers. Da müssen wir wirklich sagen, David kriegt es hin, anhand dieses sogenannten Notfallkoffers diese Situation so zu beherrschen, dass er sogar sagt: Ich will Jubelopfer bringen, ich will singen und spielen dem Herrn. Wow! Das zeugt davon, dass dieser Mann etwas ausprobiert hat, dass dieser Mann etwas erkannt hat, dass er festgestellt hat, dass diese Dinge helfen, dass diese Dinge tragen. Wir haben uns letztes Mal mit diesen, wie gesagt, ersten 3 Dingen befasst. Der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, der Herr ist meines Lebens Kraft. Und es ist ein erstens großartig, dass dieser Psalm mit den Worten der Herr beginnt, aber dass David auch keine Umschweife macht und sagt, ich habe irgendwie Licht bekommen, ich habe irgendwie Heil bekommen, ich habe von irgendwo Kraft bekommen, sondern er sagt, Gott, der Herr, ist das für mich. Mein Licht. Und gerade in solchen Zeiten des Notfalls, wo uns scheinbar Dunkelheit ersticken will, da brauchen wir Licht. Und David sagt, bei all dieser Finsternis, angesichts dieser vielen bösen Dinge, ist Gott mein Licht. Licht gibt immer Hoffnung. Licht gibt Perspektive. Licht gibt Orientierung. Der Herr ist mein Licht. Zweitens, der Herr ist mein Heil oder meine Rettung. Es geht mir gut beim Herrn. Der Herr ist der, der mich wiederherstellt. Der Herr ist der, der mich herausreißt. Der Herr ist der, der mein Leben wieder stabilisiert. Das bedeutet Heil. Der Herr ist mein Heil. Er selbst. Wir haben gesehen, das ist prophetisch auf Jesus gemeint, weil der Name Jesus oder Jeshua bedeutet, der Herr ist Rettung oder der Herr ist Heil. Und drittens, der Herr ist meines Lebens Kraft. Also wir merken, es sind im Grunde die wesentlichen Dinge, die wir in unserem Alltag brauchen. Wir freuen uns, wenn wir Licht haben, nicht nur optisch, sondern erst recht in unserem Leben. Es ist schlimm um uns bestellt, wenn wir uns in der Finsternis empfinden, im Dunkeln. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Heil und Rettung, gerade in solchen Situationen. Und wir brauchen Lebenskraft. Ja, auch gerade unsere Mütter. Wir haben zwei Töchter, die Mütter sind. Und wir haben es gerade jetzt in einer Nachricht heute Morgen gelesen, wie die eine Tochter in der aktuellen Phase wirklich Lebenskraft braucht. Gott schenke sie ihr. Das waren diese ersten drei Dinge, die einzig und allein schon im ersten Vers stehen. Und ich möchte nochmal sagen, interessant ist, wie David immer wieder sagt, der Herr ist das für mich. Was uns auf den absolut wesentlichen Punkt bringt, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus, unsere Beziehung zu Gott, der absolute Schlüssel für ein Siegesleben, für ein Leben des Überwindens, für ein Leben, das uns hilft, herauszukommen aus Notsituationen ist. Der Herr ist das für mich. Und wenn einer uns ein Beispiel ist, was eine Beziehung er zu Gott hatte, dann ist es David. Gerade aus den Psalmen geht das sehr, sehr deutlich hervor. Nun, als viertes und nächstes stellen wir fest, dass David uns seinen Kampf mit der Angst darstellt. Wir wissen es nur zu gut, dass in Notsituationen Angst und Panik das Schlimmste ist. Vielleicht noch schlimmer als Schmerzen. Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn die Welt über uns zusammenbricht, scheinbar. Und David schildert uns anhand von mehreren Ausdrücken, gerade hier, ihr habt es ja vorhin gehört oder gelesen, seinen Kampf mit der Angst. Hier in Vers 1 sagt er, vor wem sollte ich mich fürchten, wenn Gott mein Licht ist? Vor wem sollte ich mich fürchten, wenn Gott mein Heil ist? Vor wem sollte mir grauen, wenn Gott meines Lebens Kraft ist? Vers 3, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet sich meine Seele trotzdem nicht. Selbst wenn ein Krieg sich gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Also mindestens vier Ausdrücke, fürchten, grauen, getrost sein, nochmal sich nicht fürchten, gut drei Ausdrücke, die ganz deutlich zeigen, dass David Angst hatte. Aber er spricht auch jetzt noch mit sich selbst, das dürfen wir, und er spricht sich selber diese Furchtlosigkeit zu, diesen Frieden Gottes. Auch Paulus sagt es in Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und auch da geht es eben gerade, David erfährt es hier, dass sein Vertrauen zu Gott, dieses der Herr ist mein, nicht unser aller, nicht der Kirche sondern, oder des Reiches Gottes, sondern mein Heil, mein Licht, meines Lebenskraft. Und aus diesem Mein, aus dieser persönlichen Beziehung zu Gott entspringt ihm Furchtlosigkeit, Frieden. Und wie gesagt, David wusste nur zu gut, was Furcht bedeutet angesichts dieser vielen Herausforderungen. Darum, dafür brauchen wir diesen Notfallkoffer Gottes, um gerade in Angst und Panik Schlimmeres zu vermeiden, Schlimmeres abzuwenden. Und wir merken, David bezeugt es, dass es funktioniert. Wenn wir an Jesus denken, wie oft er zu seinen Jüngern gesagt hat, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und so weiter. Wir können mal beim Bibellesen im Neuen Testament, in den Evangelien diese Ausdrücke mal alle aufschreiben, heraussuchen. Das ist eines Studiums wert, weil Jesus gesehen hat, dass auch seine Jünger, die ja unmittelbar mit ihm gelebt haben, trotzdem immer wieder von Angst, von Furcht, von Sorge befallen wurden. Wenn Jesus Christus unsere ärgsten Feinde besiegt hat, den Teufel, den Tod, die Dunkelheit, haben wir volles Recht, wirklich zu sagen, wer kann da noch gegen uns sein? Darum dürfen wir getrost sein. Wenn Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, euer Herz erschrecke nicht, gerade in Zeiten wie dieser, gerade wenn wir die Nachrichten lesen oder hören oder sehen, kann uns Angst und Schrecken packen. Wir merken also, dass der Dreh- und Angelpunkt unseres geistlichen Lebens, der Dreh- und Angelpunkt, um in der Krise zu bestehen, um durchzukommen, um zu überwinden, dieses der Herr ist mein Licht, mein Heil, meines Lebenskraft ist, und dann vor wem sollte mir grauen? Diese rhetorischen Fragen, wie wir es vorhin auch gesungen haben, was für ein Gott, dieser Anbetungsausdruck, was für ein Herr. Wir merken gerade, wie uns Anbetung dahin bringt, dass wir über Gott staunen. Das bedeutet ja Anbetung, dass wir neu unser Herz, unsere Augen geöffnet bekommen für das, wer Gott ist. Also wir merken, der eine wesentliche Punkt, wenn es darum geht, in der Not zu überwinden, standzuhalten, rauszukommen, ist, wer Gott ist, zu wissen, wer Gott ist. Wer ist Gott für dich? Wer ist Jesus für dich? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und wenn du das so sagen kannst wie ein David hier, der seinen Gott offensichtlich kannte, dann wirst du es auch genauso wie David erleben, dass es funktioniert. Und dass diese Erkenntnis, wer Gott ist und dass dieser Gott an deiner Seite ist, dass dieser Gott treu ist, dass dieser Gott dir Hoffnung gibt, dass das ein Hauptpunkt oder der Hauptanlass ist, um in einer Notsituation bestehen zu können. Also dieses vor wem sollte mir grauen, gehört in unseren Notfallkoffer. Vor wem sollte mir grauen? Vor wem sollte ich mich fürchten? Ja, ich weiß, es ist ein Kampf. Aber ich kann es auch wiederum bestätigen, dass es funktioniert. Wenn ich mir dessen bewusst bin. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich bin gerade in den letzten Jahren auch gesundheitlich wirklich an Punkte meines Lebens gekommen, wo ich noch nie war und wo ich wirklich zu Gott schreien musste und wo ich gerade diese Verse zitiert habe, Gott sei Dank konnte ich sie auswendig, und habe festgestellt, dass sie tragen, dass sie helfen. Ich komme zum nächsten. In Vers 4 lesen wir: Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Dein Vers 5 ist von seiner Hütte die Rede. Klar, Hütte ist für uns jetzt nicht die Idealvorstellung für einen guten Wohnort oder Zelt oder dass ich nahe bei ihm bin. Aber mein nächster Punkt bedeutet ein Zuhause haben. Wer bei Gott ist, der ist bei Gott zu Hause. Der ist im richtigen Zuhause. Der Apostel Paulus nennt uns Hausgenossen in Epheser 2, Vers 19. Er sagt, wir als Christen, wir als Menschen, die zu Gott eine persönliche Beziehung haben, sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Also nach dem Motto, Leute, die eigentlich da gar nicht hingehören, die irgendwie herumirren, die nicht wissen, wo sie hingehören, die sich fremd fühlen. Nein, wir sind Gottes Hausgenossen. Bei Gott sind wir zu Hause. Jesus Christus hat uns diese Familienzugehörigkeit Gottes erworben. In dem Sinn, dass wir Geschwister sind, dass wir zueinander gehören. Darum nennen wir uns ja auch Brüder und Schwestern. Aber wir sind auch Brüder und Schwestern von Jesus, sagt die Bibel. Und wir sind Kinder Gottes, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Sollte jemand hier sein, der das für sich noch nicht weiß, der das noch nicht kennt, der sich vielleicht auch fragt, wovon redest du hier jetzt eigentlich? Oder der vielleicht die falsche Meinung vertritt, dass wenn man als Baby ein paar Tropfen Wasser auf die Stirn bekommen hat, man dadurch Kind Gottes ist. Das ist der größte Trugschluss, den es geben kann. Kind Gottes ist der, der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, sagt uns Johannes 1, Vers 12. Und darum hast du heute die Gelegenheit, diesen Jesus Christus, der sein Leben für dich gelassen hat, in dein Leben einzuladen, als deinen Retter, als dieses Heil, als deinen Erlöser, aber zugleich auch als deinen Herrn. Gottes Kinder haben ein Zuhause. Jesus hat uns die Gotteskindschaft erworben. Er hat uns gelehrt zu beten, Abba, Vater, Vater unser im Himmel. Keine Religion dieser Welt kennt das, zu Gott Vater zu sagen. Wer zu Gott gehört, hat ein Zuhause. Und er hat auch noch gesagt, er geht hin, uns eine Wohnung vorzubereiten. Da haben wir erst recht ein Zuhause. Schon jetzt auf dieser Welt sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Wir leben mit Gott. Gott ist unser Vater. Wir leben als Geschwister in seinem ewigen Reich, das bereits begonnen hat, aber das noch zur Vollendung kommt. Und Jesus ging, um denen, die ihm gehören, denen, die an ihn glauben, eine Wohnung zu bereiten, ein Zuhause. Und hier wünscht sich David, und wir merken, das ist auch wiederum ein Bestandteil seines Notfallkoffers. Er weiß, ich habe einen Vater. Er weiß, ich habe ein Zuhause. Ich möchte nah bei meinem Vater in diesem Zuhause leben, und zwar mein Leben lang. Ganz zu schweigen von der Ewigkeit, aber David weiß, wie dieses Leben an uns zehrt, so dass es eventuell dazu kommen könnte, dass ich vergessen habe, dass ich ein Zuhause habe, dass ich mich allein fühle, dass ich meinen Glauben verleugne, dass ich total aus der Bahn geworfen werde. Und wir merken, offensichtlich hat David diesen Herzenswunsch als Hauptwunsch. Er sagt, eins bitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Ist das auch dein Wunsch? Das ist ein sehr wichtiger Wunsch, dass du sagst, Herr, auch wenn ich gerade jetzt durchs tiefste Loch meines Lebens gehe, durch dieses Todestal, von dem David übrigens auch spricht, Psalm 23. Eins will ich. Egal, was das Leben bringen mag, ich will in deinem Haus bleiben. denn es gibt nichts Besseres, als dieses Zuhause bei dir zu haben, dich als Vater zu kennen, bei dir geborgen zu sein, in deiner Hütte, in deinem Zelt, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart. Und damit spricht ja David Schutz auch an. Gottes Kind zu sein bedeutet zugleich, dass ich unter Gottes Schutz stehen darf. Er sagt es ja hier in Vers 4, in Vers 5. Er deckt mich in seiner Hütte oder in seinem Haus zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Das Bewusstsein, dass du bei Gott zu Hause bist, das Bewusstsein der Gegenwart Gottes bedeutet für dich Schutz. Gott bedeckt uns. Gott hält seine Hand über uns. Gott passt auf uns auf. Jetzt sage ich was, was euch gar nicht gefällt. Selbst wenn ich sterben müsste. Es könnte sogar sein, dass ich sterben könnte in der Situation. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das ist nicht das Schlimmste. Das, was Gott uns gegeben hat im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf den Halt, im Blick auf den Frieden, im Blick auf die Sinnhaftigkeit unseres Lebens, diese ewigen Werte, diesen ewigen Halt kann uns niemand nehmen, selbst wenn wir durch den Tod durch müssen. Gott garantiert uns nirgendwo in der Bibel und auch sonst nirgendwo, dass wir alle 80 werden oder 90 wie Irma oder 100. Nee. Gott hat für jeden seine Zeit. Und im Grunde ist es auch nicht so wichtig, dass wir alle 100 werden. Ich weiß ja nicht, ob ihr 100 werden wollt, ich will nicht 100 werden. Aber es kommt ja gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass ich unter dem Schutz Gottes stehe, in dem Sinn, dass mein Glaube bewahrt bleibt, meine Beziehung zu Gott, dass ich die Ewigkeit erreiche, dass ich Gott treu bleibe, denn sonst habe ich alles verloren für Zeit und Ewigkeit. Gott bewahre. Darum hat uns Gott versprochen, dass er unser guter Hirte ist. Jesus hat es sogar gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 28. Und gleich im nächsten Vers, in Vers 29, sagt er, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, wenn wir Jesus nachfolgen, ihm treu bleiben. Wenn Jesus also Teufel und Tod nicht besiegt hätte, wären diese Aussagen Unsinn. Aber weil Jesus Teufel und Tod besiegt hat, darum kann er sagen, aus meiner Hand wird sie niemand reißen. Aus meines Vaters Hand kann sie niemand reißen. Ich habe einen Vater und ein Zuhause. Das gehört in deinen Notfallkoffer. Halte dran fest. Und dann heißt es als nächstes, er erhöht mich auf einen Felsen. Der Felsen, wir wissen alle, was Felsen sind. In der nächsten Woche fahren wir in die Alpen in Urlaub und werden viele, 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 viele große Felsen sehen. Sind begeistert von den Bergen. Ein Felsen ist das Zeichen von Stabilität, von Sicherheit, von Gewissheit, kann man sagen, von Trittsicherheit. Es ist erstaunlich, wie oft uns gerade das Neue Testament sagt, wir wissen. Der Glaube ist eine Überzeugung. Oder, denn ich bin gewiss, sagt Paulus gerade in Römer 8, dass egal was für eine Not uns niemals von Gottes Liebe trennen kann, egal was uns zukommt, denn ich bin gewiss, oder im Timotheusbrief schreibt Paulus, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Du darfst mit Gottes Treue rechnen. Das, was Gott sagt und tut, ist sicher. Egal, ob du das verstehst oder nicht. Du darfst sicher sein. Er erhöht mich auf einen Felsen. Dein Glaube, deine Beziehung zu Gott darf für dich ein Fels sein, auf den du dich stützt, auf dem du fest stehst. Psalm 40, Vers 3 heißt es, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte gewiss. Zu meinem Notfallkoffer und zu deinem gehört die Gewissheit, dass Gott treu ist, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott weiß, was er tut, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, dass es nichts Stabileres gibt im Himmel und auf der Erde als Gott selbst. Und dieser Gott will dein Vater sein, dieser Gott will dein Gott sein, dieser Gott will sich ganz persönlich um dich kümmern, in deinen Notsituationen, aber grundsätzlich in deinem Leben. Und das sollst du wissen, das musst du wissen. Wer zu Jesus gehört, hat einen festen Grund unter den Füßen. Paulus sagte, seinen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir haben es gerade auch im Lied gesungen, vom Fels, der Christus heißt. Dieser Glaube an die absolute Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit, dieser Glaube, diese Gewissheit gehört in deinen Notfallkoffer. Du darfst gerade in Notsituationen wissen, danke Gott, du lässt mich nie allein. Danke Gott, ich weiß, du bist jetzt bei mir, auch wenn meine Gedanken das nicht hergeben, auch wenn meine Gefühle das nicht hergeben, auch wenn ich wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, du bist da. Das hast du gesagt, du bist treu, du bist gut, du weißt besser, was für mich gut ist, als ich es weiß. Mein Leben ist in deinen Händen. Wie großartig. Also, bevor ich zum Letzten komme, vor wem sollte mir grauen, gehört in unseren Notfallkoffer? Beim Vater habe ich ein Zuhause. Auch schon nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn, denke ich gerade, ist ein Beweis dafür. Der verlorene Sohn kam nach Hause zum Vater und da war es gut für ihn. Und als Nächstes, die Zuverlässigkeit Gottes ist wie ein Fels unter meinen Füßen. Gott selbst ist wie ein Fels. Ich komme zum Letzten. In Vers 6 heißt es, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Wenn der Feind unten ist und du oben, dann ist das ein gutes Zeichen. Und David drückt das hier bildlich aus. Er hatte immer wieder mit Feinden zu tun. Aber er sagt, ich bin erhaben über meine Feinde, auch über diesen Feind der Angst. Ich stehe oben, ich siege darüber, ich gehe nicht unter. Wenn einer sagt, mein Haupt ragt über meine Feinde, ist das kein Zeichen, dass er gerade am Untergehen ist oder am Ertrinken ist. Und die Bibel sagt uns, dass durch unsere Rettung und durch unsere Beziehung zu Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in jedem wohnt, der Jesus Christus in sein Leben eingeladen hat, dadurch sind wir nicht mehr dem Feind oder unseren Feinden unterworfen. Es bedeutet wirklich, jetzt ragt mein Haupt über meine Feinde. Ich stehe drüber. Ich siege darüber, ich herrsche darüber. Und das ist das, was uns das Neue Testament verspricht und sagt. Und ich weiß, jeder von uns hat noch damit zu kämpfen, ich auch. Aber es steht in Römer 5, Vers 17, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Herrschen ist das Gegenteil von Untergehen. Herrschen ist das Gegenteil von überwunden werden. Herrschen ist das Gegenteil von Verzweiflung. Herrschen ist das Gegenteil von Entmutigung und Angst. Herrschen heißt drüberstehen. Im Jakobusbrief heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ihr habt die Möglichkeit, den Feind, den Teufel selbst in seine Schranken zu weisen. Und Jesus sagt, dass wir in seinem Namen die Vollmacht haben über die Gewalt des Feindes. Lukas 10, Vers 19. Und darum sagt er, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, weckt Tote auf. Ja, Tote auferwecken ist schon nicht ganz so alltäglich. Aber es ist mal abgesehen davon, was so äußerlich, wenn es um Krankenheilung, Dämonenaustreibung, Toteauferweckung ist, aber zunächst einmal ist wirklich die Frage, kannst du überhaupt über deine inneren Feinde herrschen? Über deine Wut, über deinen Hass, über deinen Neid, über deine Eifersucht, über deine Panik, über deine Sorgen. Das sind viel schlimmere Feinde als vielleicht eine Krankheit. Alles ist schlimm, was nicht von Gott kommt. Das hat Gott für unser Leben nicht vorgesehen. Aber er hat uns die Möglichkeit gegeben, dem Feind zu gebieten, diesen Dingen zu gebieten. Du darfst negativen Gedanken gebieten. Du darfst Verzweiflung gebieten, in Jesu Namen dich zu verlassen. Du darfst Angst gebieten. Ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes, sagt Jesus. Du darfst auch Krankheit gebieten. Und wir tun es immer wieder. Wir haben jeden Donnerstag eine Gebetsgemeinschaft mit Freunden von uns bei uns im Haus und haben so viele Dinge, für die wir beten und wo wir richtig gebieten können. Unser Freund hat zum Beispiel vor einem Menschen über lange Zeit hinweg solche Hassnachrichten bekommen, solche heftige Beschuldigungen, so eine Wut. Und Tag und Nacht kamen diese Mails und da haben wir gesagt, so jetzt ist Schluss damit. Und haben dann richtig im Namen Jesu geboten. Ich kenne diesen Mann gar nicht, aber wir haben gesagt, in Jesu Namen darf dieser Mann nicht mehr solche Mails schicken. Solche Nachrichten sollen unseren Freunden nicht mehr bekümmern und belästigen und ihm zu schaffen machen. In Jesu Namen haben wir geboten, weil wir wussten, der Feind selber, der Teufel ist gegen oder hinter diesen Dingen. Und ab dem Moment, das war vor einem halben Jahr oder ist es schon bald ein Jahr her, weiß ich es nicht mehr so genau, ab dem Moment ist nichts mehr gekommen bis auf den heutigen Tag. Ab dem Tag. Ich möchte euch ermutigen. Hier steht, David sagt es, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde. Nicht so gerade ein bisschen, hoch über meine Feinde. Was für ein prophetisches Wort das doch ist. Und wir merken, all diese Dinge, die David hier aufzählt, sind im Grunde prophetische Worte auf unsere Beziehung zu Jesus hin, auf die, unseren Glauben als neutestamentliche Christen. Also das Bewusstsein unserer Autorität in Christus gehört zu unserem Notfallkoffer auch. Ich wiederhole, der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Oh, da haben wir sie. Vielen Dank, Norbert. Der Herr gibt mir Frieden und Furchtlosigkeit. Bei Gott habe ich ein Zuhause und Schutz. Er ist ein fester Grund. Er ist ein Fels für mich. Auf ihn ist Verlass. Und ich habe Autorität über den Feind. Ich muss nicht mehr untergehen, sondern mein Haupt ragt hoch über meine Feinde. Und wen wundert's? Und ich wiederhole, was ich anfangs sagte. Da sagt David, Vers 6, ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. In seinem Zelt bedeutet da, bei ihm zu Hause, in seiner Nähe, in der Beziehung zu ihm. Ich will singen und spielen dem Herrn. Hin möchte uns Gott bringen. Das ist das Normale einer guten, intakten Beziehung. Ich weiß, es gelingt uns nicht immer. Ich weiß, wir müssen uns manchmal dazu durchringen. Aber ring dich durch. Ring dich durch im Glauben an diese Dinge. Gott stellte diesen Notfallkoffer zur Verfügung. Egal, wie du heißt, egal, wie alt du bist, egal, was du schon erlebt hast, egal, ob du das verstehen kannst oder nicht verstehen kannst, Gott stellte diese Dinge zur Verfügung und unsere Aufgabe ist nur, das anzunehmen, das zu ergreifen und das zu nutzen, gerade in einer Notfallsituation. Gott ist da als der gute und treue Gott, der auch dir zur Seite steht. Vater, so danken wir dir von ganzem Herzen für diese Wahrheiten. Es sind absolute Wahrheiten. Es sind Wahrheiten, die tragen, egal was mit dieser Welt passiert, egal was mit unserem Leben passiert, egal was wir innerlich fühlen oder zu kämpfen haben. Diese deine Wahrheit, dein Wort selbst ist die Wahrheit. Du selbst als der große Gott bist auf unserer Seite, lebst in uns. So bete ich, dass auch diese Wahrheiten, die wir jetzt miteinander betrachtet haben, für uns alle mehr und mehr zu Säulen unseres Glaubens werden und zu Dingen, die ihre Tragfähigkeit beweisen werden. Danke, Gott, dass du das gesagt hast, dass das nicht Menschenworte sind. Und weil du das gesagt hast, will ich das glauben. Danke, dass sie uns allen gelten und dass du einfach da bist. Segne uns mit dieser Gewissheit. Segne uns auch mit einem guten Gedächtnis, dass uns diese Dinge einfallen, dort, wo wir sie brauchen. Und danke, Herr, dass sie heute noch die gleiche Kraft haben. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen.